Von Salat schrumpft der Bizeps. Wo bekommst du eigentlich deine Proteine her? Oder ganz einfach, vegane Ernährung ist ungesund. Sprüche wie diese kennen VeganerInnen zu Genüge. Aber was ist da wirklich dran? Kann man sich gesund vegan ernähren? Und welche Risiken sollte man kennen? Darum geht es in dieser Folge des Utopia Podcasts.
Der Utopia Podcast.
Hi. Ich bin Ben aus der Utopia-Redaktion und heute geht es um das Thema vegane Ernährung. Genauer gesagt um die Risiken von veganer Ernährung und wie du sie vermeidest. Denn auch wenn Nährstoffmängel bei jeder anderen Ernährungsform auch auftreten können, so hat eben jede Ernährungsform auch seine Tücken. Wer sich entscheidet, auf eine rein pflanzliche Ernährung umzustellen, ohne sich dabei über kritische Nährstoffe zu informieren, der läuft Gefahr, einen Nährstoffmangel zu erleiden. Und damit dir das nicht passiert, haben wir heute Dr. Markus Keller eingeladen. Dr. Keller ist einer der führenden Experten im Bereich der pflanzlichen Ernährung. Er ist Ökotrophologe, also Ernährungswissenschaftler, arbeitet seit 25 Jahren als wissenschaftlicher Autor, Lehrbeauftragter und Dozent. Er ist Leiter des Forschungsinstituts für pflanzenbasierte Ernährung in Gießen, das er 2010 selbst gegründet hat, und er wurde 2018 zum weltweit ersten Professor für vegane Ernährung berufen. Außerdem hat er bereits mehrere Bücher über gesunde vegane Ernährung geschrieben. Lieber Herr Dr. Keller, vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
Ja, ich freue mich über die Einladung. Hallo.
Wie sind Sie denn in diese Position gekommen? Was ist so Ihr Background und auch ernähren Sie sich selbst vegan?
Ich ernähre mich so zu 95-98% vegan. Ganz genau habe ich es nie gemessen. Ich mache dann so ein paar vegetarische Ausnahmen. Das ist dann zum Beispiel die inzwischen auch schon häufiger zitierte Butterbrezel am Bahnhof, wenn ich dann irgendwo mal unterwegs bin oder unterwegs war. Ja, zu Hause ist das weitestgehend vegan. Und unterwegs mache ich dann ab und zu auch mal so eine kleine Ausnahme. Oder es ist mal ein Stück Kuchen, in dem dann vielleicht Ei- oder Milchprodukte drin sind. Ansonsten, ja, der Rest ist dann vegan, genau.
Aber das Interesse für vegane Ernährung war bei Ihnen schon immer dann sehr stark ausgeprägt? Oder wann kam das?
Das ging schon bei mir so Ende der Schulzeit los. Ich bin mit 18 Jahren etwa Vegetarier geworden, erstmal aus ethischen Gründen vor allem, und habe dann ja mir überlegt, ich würde das gerne ganz genau wissen, und dann hat sich irgendwann nach dem Zivildienst das Studium angeboten, Ernährungswissenschaften. Ich habe mal kurz geliebäugelt mit Agrarwissenschaften, aber bin dann zur Ernährungswissenschaft gegangen und wollte das dann eben ganz genau wissen, auch so die Frage klären: Ist der Mensch eigentlich von Natur aus Vegetarier? Das liest man ja heute manchmal noch, oder gar Veganer. Die Frage kann man auch beantworten. Können wir vielleicht noch drauf zurückkommen.
Können Sie gerne jetzt schon.
Dann beantworte ich
oder bei Anteasern zumindest. Schon mal die Antwort. Genau. Die Antwort ja, genau. Oder nein.
Sozusagen. Also die Antwort ist nein. Aber das heißt nicht, dass das trotzdem sehr gut funktionieren kann. Und dann ja, hat sich das immer weiter...
Also nein im Sinne von er ist... Kein natürlicher Vegetarier oder Veganer.
Genau, also rein vom biologischen her oder auch von der Entwicklungsgeschichte her würde man sagen, der Mensch ist weder ein Veganer noch ein Vegetarier, aber schon gar kein Fleischfresser, sondern er ist ein Omnivor, ein Allesesser. Und das hat ihm einfach den Vorteil verschafft in der Evolution. Oder wir wären heute nicht hier, sagen wir so, wenn unsere Vorfahren sich nicht sehr gut an ihre Umgebung, und das heißt dann auch an die Nahrung, die verfügbar war, angepasst hätten. Das heißt, sie haben alles genutzt, was sie essen konnten. Und das hat dann auch das Überleben der Art gesichert. Und insofern ist der Mensch eben wie so ein paar andere Tiere relativ flexibel, was die Nahrungsauswahl betrifft. Aber unter den heutigen Bedingungen, wir leben jetzt eben nicht mehr in der Höhle oder in der Savanne, sondern unter zivilisatorischen Bedingungen haben wir eher das Problem, dass es das zu viel. Wir haben immer alles jederzeit verfügbar und damit kommt der Mensch dann eben auch nicht so gut zurecht.
Jetzt gibt es natürlich, also wie Sie schon sagen, wir haben sehr viel Nahrung zur verfügbar. Wir müssen nicht hungern. Und jetzt gibt es natürlich auch gute ethische Gründe zu sagen, man lässt tierische Produkte weg. Die meisten machen es um entweder um Tierleid zu verhindern oder weil pflanzliche Lebensmittel einen geringeren CO2-Fußabdruck hat oder auch im Falle von Kühen ist ja Methan auch so ein Thema. Also klimafreundlich, tierfreundlich, aber ist es denn für die eigene Gesundheit vernünftig, sich vegan zu ernähren?
Ja, ganz wichtige Frage. Und Sie haben ja auch die wichtigsten Motive gerade genannt. Und Nummer eins ist eben die Ethik. Die meisten steigen aus ethischen Gründen in eine vegane Ernährung ein. Manche auch aus gesundheitlichen Gründen. Als Hauptmotiv ist es immer eine Mischung. Ein Grund ist aber meistens so der wichtigste. Und das ist meistens eben Tierrechte, Tierschutz, solche Dinge. Wenn ich eine vegane Ernährung gut geplant durchführe und es ist gar nicht so kompliziert, wie sich das vielleicht anhört oder mancher sich denkt, dann habe ich da eine sehr gute gesundheitsfördernde Ernährungsweise. Ich kann aber auch Fehler machen, da werden wir noch drüber sprechen, kritische Nährstoffe nicht ausreichend berücksichtigen und so weiter. Aber das geht auch mit einer üblichen Mischkost, die ja per se auch nicht immer besonders gesundheitsfördernd ausgestaltet ist, von der Theorie möglicherweise schon. Aber so wie es die Praxis ist, das zeigen ja auch die Untersuchungen und die Probleme, die wir im Gesundheitssystem haben, dass die meisten oder viele Menschen sich auch mit einer Mischkost eben nicht gut ernähren und dann eben auch das Risiko in dem Fall für chronische Erkrankungen ansteigt.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, angenommen ich wäre jemand, ich hätte die absolute Durchschnittsernährung. Ja, ich wäre der typische Deutsche von dem, was ich zu mir nehmen und würde dann von heute auf morgen sagen, so, ich werde jetzt Veganer. Fangen wir mal mit den Vorteilen an. Was für Vorteile hätte das denn?
Ja, es gibt natürlich nicht die Durchschnittsernährung. Ne? Wir müssen das ja auch immer so ein bisschen versuchen, aus den Daten dann auch so einen Durchschnitt zu setzen. Aber es gibt natürlich einen durchschnittlichen Fleischkonsum, durchschnittlichen Konsum von Vollkornprodukten und so weiter. Also kann man schon sich dem Ganzen so ein bisschen nähern. Wenn ich von so einer üblichen Ernährung, wie sie in Deutschland jetzt zu finden ist, auf eine vegane Ernährung umsteigen würde, dann hätte ich tatsächlich auf der einen Seite erstmal einige Vorteile. Sofern die vegane Ernährung gut gemacht ist, ich esse auf einmal viel mehr Gemüse und Obst. Ich esse mehr Vollkornprodukte, ich esse mehr Hülsenfrüchte, ich esse mehr Nüsse. Und auf der anderen Seite entfallen manche Lebensmittel, eben tierische Lebensmittel, die eher auch ungünstige Inhaltsstoffe haben. Das ist an allererster Stelle ist das die Wurst, die eben verarbeitete Fleischwaren darstellen. Und dort habe ich neben dem zum Beispiel Nitritpökelsalz, was als ein Grund ist, warum Wurst von der WHO als oder von der Internationalen Krebsagentur als krebserregend eingestuft wird. Das ist vor allem das Nitritpökelsalz. Es gibt verschiedene andere Inhaltsstoffe. Wir haben das Cholesterin, gesättigte Fettsäuren. Wir haben das tierische Eisen, das Hämeisen, was auch im Übermaß ungünstige Wirkungen hat auf den Organismus. Und das alles fällt weg.
Und da kurz noch einzusteigen. Das finde ich ein spannendes Thema, wenn es um Zusatzstoffe in Wurst zum Beispiel geht. Pflanzliche Ersatzprodukte stehen ja sehr oft in der Kritik, weil sie eben oftmals viele solche Zusatzstoffe enthalten. Aber da kann man doch eigentlich sagen, wenn man jetzt eine Wurst anschaut, da machen die ja alles richtig, weil die Wurst hat ja auch diverse Zusatzstoffe. Und wenn man die Wurst wirklich ersetzen möchte mit etwas ähnlichem pflanzlichen, dann ist es ja kein so großer Unterschied, oder?
Nein, also Sie haben recht in Bezug auf teilweise, in Bezug auf Zusatzstoffe zum Beispiel, wenn man sich die Zutatenlisten von Fleischwaren, also ich rede jetzt nicht von dem Hackfleisch, ne, oder einem rohen Schnitzel oder ähnlichem, sondern von verarbeiteten Produkten, da zählt die Wurst eben auch dazu, oder Fleischfertigprodukte, dann sind da natürlich auch Zusatzstoffe drin. Ja, und es sind eben auch andere als in den pflanzlichen Alternativprodukten. Da gibt es kein Nitritpökelsalz, weil ich muss das nicht umröten. Dazu mache ich das rein. Ich muss es auch nicht haltbar machen in dem Sinne, weil eben Fleisch viel schneller anfällig ist für mikrobiellen Verderb zum Beispiel als die pflanzlichen Fleischalternativen. Auf der anderen Seite sind eben manche Inhaltsstoffe nicht drin. Ich hatte es eben gesagt, Hemmeisen zum Beispiel, cholesteringesättigte Fettsäuren oder deutlich weniger enthalten. Insofern, wenn ich wirklich diesen Vergleich anstelle, echtes Fleisch oder Wurst mit pflanzlichem oder pflanzenbasierten Fleisch, Wurst, dann schneiden diese pflanzlichen Alternativen im direkten Vergleich tatsächlich günstiger ab. Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung der Inhaltsstoffe. Da, wo es meistens keinen Unterschied gibt, ist das Salz. Also sowohl die echte Wurst als auch die pflanzenbasierte Wurst meistens einen ähnlich zu hohen Salzgehalt. Aber bei vielen anderen Inhaltsstoffen gibt es eben tatsächlich Unterschiede.
Da könnte man tatsächlich sagen, also selbst der Umstieg auf diese nicht optimalen pflanzlichen Ersatzprodukte ist eine Steigerung im Vergleich zum üblichen Fleisch- und Wurstkonsum.
Das kann man tatsächlich so sagen. Und das ist auch eine Hypothese von einer Studie, die wir gerade in Vorbereitung haben. Wir sind noch auf der Geldsuche, auf der Finanzierungssuche, aber sind da recht zuversichtlich. Wir wollen nämlich Menschen untersuchen, die dann ihren Fleisch- und Wurstkonsum, also echtes tierisches Fleisch und Wurst, durch pflanzliche Alternativen in der gleichen Menge ersetzen über eine gewisse Zeit. Wahrscheinlich werden das 4 Wochen sein. Und dann schauen, wie sich das auf bestimmte Risikoparameter auswirkt. Also die Blutcholesterinspiegel zum Beispiel, Entzündungsparameter, möglicherweise auf Marker vom Zuckerstoffwechsel und so weiter. Und es gibt so eine erste Studie, die sich etwas in dieser Richtung mal angeguckt hat, eben auch mit Probanden und Probandinnen. Und die haben da schon einige interessante günstige Ergebnisse, also gesundheitsförderliche Ergebnisse gefunden durch diese Umstellung. Wir machen das noch ein bisschen weiter. Wir wollen dann Menschen nehmen, die schon ein wenig erhöhte Cholesterinspiegel haben zum Beispiel und sind relativ sicher von unserer Hypothese her, dass wir allein durch diese Umstellung bei den Menschen den Cholesterinspiegel schon wieder zumindest senken können, vielleicht sogar bei manchen in den optimalen Bereich wieder bekommen, je nachdem, wo die starten. Also nicht nur, dass die Produkte in dieser Wirkung nicht nur nicht schlechter abschneiden, sogar möglicherweise eine positive Gesundheitswirkung haben. Aber das ist momentan noch die Hypothese, gestützt durch eine erste Studie. Und das wollen wir eben wirklich selber auch untersuchen in einer größeren Studie.
Gibt es denn noch weitere wichtige Vorteile der veganen Ernährung?
Also wir haben jetzt ja viel über die Fleischalternativen gesprochen. Die würde ich eigentlich immer erst so ein bisschen später mit ins Feld führen sozusagen. Ich kann mich vegan ernähren völlig ohne Alternativprodukte. Das geht. Ich brauche keine Sojawürstchen oder Tofu-Geschnetzeltes oder Seitan-Braten. Aber es gibt die Produkte und ich kann die durchaus einbeziehen in eine vollwertige vegane Ernährung.
Aber hier muss man ja auch nochmal unterscheiden zwischen Tofu als Naturprodukt, also relativ unverarbeitet, und dann eben die vegane Bratwurst oder so, die halt mit Zusatzstoffen voll ist.
Ja, die voll sein kann. Es gibt da so ein paar schlechte Beispiele, es gibt aber auch viele gute Beispiele in dem Sinne, dass da eben teilweise überhaupt keine Zusatzstoffe drin sind. Oder eben, wir haben selber eine Untersuchung gemacht mit 80 dieser Alternativprodukte vor ein paar Jahren, haben uns die Zutaten angeguckt und geschaut, wie ist das auch mit den Zusatzstoffen. Und im Durchschnitt hatten die veganen Bio-Alternativprodukte gerade mal einen Zusatzstoff pro Produkt. Und bei den vegetarischen konventionellen Alternativprodukten, das waren dann so der Spitzenreiter, das waren 3,5 Zusatzstoffe pro Produkt. Es gab auch ein paar Einzelne, die hatten mal 5, 6 Zusatzstoffe, aber eben auch viele, die hatten gar keine. Also man sollte da einfach genauer hinschauen und man kann diese Produktgruppe, die wird ja immer größer, man kann die einfach nicht pauschal beurteilen, sondern es gilt da immer ein bisschen hinzugucken. Und unsere Empfehlung ist da vor allem auf Bioprodukte zu achten, weil dort eben auch meistens, also nicht nur meistens, sondern im Schnitt deutlich weniger Zusatzstoffe drin sind und manchmal eben auch gar keine.
Ja, jetzt habe ich Sie schon mehrfach unterbrochen, aber ich finde es einfach sehr interessant, was Sie sagen. Aber ja, also ja, nochmal zu den Vorteilen. Sie haben jetzt einiges genannt, aber da gibt es doch bestimmt noch mehr.
Na klar, also ich habe ja gesagt, es ändert sich der Lebensmittel, das Lebensmittelmuster. Es geht also in die Richtung, wie aus ernährungsmedizinischer Seite es empfohlen wird, um eben das Risiko für ernährungsmitbedingte Erkrankungen zu senken. Das ist Übergewicht, Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, die ischämischen Herzkrankheiten, Fettstoffwechselstörungen. Das ist genau das, was Veganer und Veganerinnen richtig machen. Viel Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und so weiter. Weniger verarbeitete Lebensmittel. Es ist eben dann kein rotes Fleisch drin, keine Wurst drin. Und insofern habe ich durch diese Umstellung schon mal positive Wirkung. Also man sieht das ja auch in den großen epidemiologischen, sagen wir, Studien, Kohortenstudien, wo eben verschiedene Ernährungsformen miteinander verglichen werden. Und dort haben dann diejenigen, die vegetarisch oder vegan leben, meistens ein deutlich geringeres Risiko für zum Beispiel Typ-2-Diabetes oder Bluthochdruck als diejenigen, die eben Fleisch und Wurst konsumieren. Immer auch mengenabhängig natürlich. Also das sieht man ganz deutlich. Und diese vollwertigen Lebensmittel, die liefern dann eben auch viele gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe. Ne? Verschiedene Vitamine, Mineralstoffe, mehr Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe. Und die sind dann in dieser Kombination zu einem großen Teil verantwortlich, dass wir eben ein geringes Risiko haben für die genannten Erkrankungen.
Jetzt ist ja selten irgendwas im Leben ganz gut oder ganz schlecht. Es gibt immer, ja, Grauzonen. Mhm. Wo liegen denn dann bei der veganen Ernährungsweise die Schattenseiten, die Risiken?
Ja, wir haben jetzt ja über die Vorteile gesprochen. Ich füge noch an, wir haben auch bestimmte Vitamine und Mineralstoffe, bei denen die Veganer und Veganerinnen meistens besser abschneiden als die Mischköstler. Das ist dann Magnesium, Vitamin C, Beta-Carotin, Kalium. Da haben wir einfach eine höhere Zufuhr, weil die eben vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen. Aber es gibt dann auch kritische Nährstoffe. Kritisch heißt, dass die Zufuhr häufiger unterhalb der empfohlenen Zufuhren, Referenzwerte sagen wir auch, liegt. Das ist zum Beispiel das Calcium. Da zählt Vitamin B2 dazu. Dazu zählen die langkettigen Omega-3-Fettsäuren und teilweise das Eisen, Zink. Dort müssen diejenigen, die vegan leben, eben besser darauf achten, dass sie diese Nährstoffe durch eine gute Lebensmittelauswahl in ausreichender Menge zuführen. Das geht meistens über Lebensmittel, aber es gibt dann Beispiele, wo es nicht funktioniert. Das ist das Vitamin B12, das natürlich bei veganer Ernährung immer meistens als erstes genannt wird, als kritischer Nährstoff. Und das Vitamin kommt eben in pflanzlichen Lebensmitteln so gut wie nicht vor. Es gibt so ein paar Ausnahmen und Spuren drin sind, aber das spielt praktisch keine Rolle bei der Zufuhr. Insofern muss man das eben bei veganer Ernährung ergänzen durch ein Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel auch angereicherte Lebensmittel. Es gibt auch eine Vitamin B12 angereicherte Zahncreme oder verschiedene Zahncremes. Und darüber kann ich mich dann entsprechend auch ausreichend versorgen.
Welche Nahrungsergänzungsmittel sind denn für VeganerInnen Pflicht? Also gibt's da welche? B12 haben Sie jetzt schon gesagt. Vitamin D hört man auch öfter, ist jetzt nicht nur auf VeganerInnen bezogen, aber so generell. Gibt's da so eine Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, die Sie wirklich pauschal jemandem empfehlen würden, der oder die sich vegan ernährt?
Also Vitamin B12 ist ein absolutes Muss. Erfreulicherweise machen das auch die meisten Veganer und Veganerinnen. Das sehen wir in unseren Studien, das sehen wir in den internationalen publizierten Studien. Das ist bei den meisten inzwischen erfreulicherweise angekommen, dass das ganz wichtig ist und die meisten achten da auch drauf. Es sind gar nicht so viele Nahrungsergänzungsmittel, die ansonsten oder Nährstoffe, die da noch wirklich ergänzt werden müssten. Zu nennen sind da vor allem jetzt erstmal das Jod. Jod, was in einer optimal zusammengestellten Mischkost vor allem über Fisch kommen würde, Meeresfisch, aber auch die meisten Mischköstler essen relativ wenig Fisch. Und deswegen ist Jod nach wie vor ein kritischer Nährstoff in der allgemeinen Bevölkerung. wenn ich keinen Fisch esse, noch mehr. Es gibt dann beim Veganen die Möglichkeit in der veganen Ernährung, das über Algen, bestimmte Meeresalgen abzudecken, zum Beispiel die Nori-Algen. Wir haben ja auch eine vegane Lebensmittelpyramide entworfen. Da haben wir dann eben für Jod dann auch eine bestimmte Menge dieser Nori-Algen eingeplant. Manche Leute mögen aber keine Algen, auch den Geschmack nicht. Schmeckt immer noch nach Meer. Oder sagen, ich kriege das irgendwie nicht hin, so in der täglichen Ernährung. Und dann bietet sich natürlich auch eine Jodergänzung an, tatsächlich. Neben, und das sollte Basis sein, was ja generell für alle Ernährungsformen empfohlen wird, neben dem jodierten Salz, um da schon mal so eine Grundversorgung zu bekommen. Aber das ist jetzt, sage ich mal, gar nicht
also
so.
Also jodiertes Salz genau, als Grundversorgung, genau, aber dazu auch noch zusätzlich
richtig,
ein Ergänzungsmittel.
Genau, also entweder die Algen oder ein Nahrungsergänzungsmittel, weil nur über das Salz würden wir ein Problem bekommen. Also theoretisch ist es möglich, nur über das jodierte Salz, aber dann kriege ich ein Problem mit zu viel Salz und dann, wenn ich anfällig bin, möglicherweise mit Bluthochdruck. Salz hat auch noch im Übermaß weitere ungünstige Wirkungen. Also nur Salz, nur das jodierte Salz, das reicht eben nicht. Ne?
So, ich hatte auch mal, solche Algen ja, extra zu Hause. Da stand dann immer ein Warnhinweis drauf, dass man nicht zu viel davon nehmen sollte.
Richtig.
Und dann habe ich ein bisschen Angst bekommen und dachte mir, ich bleibe lieber beim Jodsalz, da ist die Gefahr nicht so hoch, dass ich es überdosiere. Was würden Sie denn empfehlen, also sogar generell, wie vermeide ich eine Überdosierung, wo finde ich die gute Angaben, an denen ich mich orientieren kann?
Also wir sollten uns auf jeden Fall an den Maximalempfehlungen, die stehen auf vielen, aber nicht auf allen Algenprodukten drauf. Es gibt ja, die kommen ja ursprünglich so vor allem aus dem ostasiatischen Raum. Japan, Wakame, Arame, Nori-Alge, gibt noch ein paar andere, Hijiki und so weiter, wie sie alle heißen. Und die meisten dieser Algen, die ja im Meer wachsen, die reichern eben sehr viel Jod an. Das heißt, sie sind sehr jodreich. Das ist in Japan kein Problem, weil die Menschen dort erstmal dran gewöhnt sind und zweitens eben auch Fisch essen und dann immer üblicherweise gut mit Jod versorgt sind. Dann machen auch diese Algen, die relativ viel Jod enthalten, spielen gesundheitlich keine Rolle. Irgendwann gibt es auch ein Übermaß, ja, aber da kommen auch nur wenige dran. Wenn ich aber nicht so gut mit Jod versorgt bin, wie das hierzulande häufiger der Fall ist, oder auch bei vielen Veganern und Veganerinnen der Fall ist, dann muss ich ein bisschen aufpassen. Dann sollte ich nicht zu viel Jod auf einmal aufnehmen, über zum Beispiel 3 Algenmahlzeiten am Tag, weil dieser Jodüberschuss ungünstige Wirkung auf meinen Stoffwechsel haben kann. Die Schilddrüse ist das nicht gewohnt. Sie reagiert dann über auf so einen Exzess und das kann dann wirklich lebensbedrohliche Stoffwechsel Entgleisungen zur Folge haben und das kann man eben vermeiden, indem man diese maximalen Empfehlungen sicherheitshalber eben nicht überschreitet. Und wenn man Algen auswählt, die im Algenvergleich relativ wenig Jod enthalten, das wäre eben diese Nori-Alge, die ist immer noch jodreich, aber im Vergleich zu den anderen Algen hat sie relativ wenig Jod. Also das wäre dann tatsächlich auch die, die wir in unserer Gießener veganen Lebensmittelpyramide als Jod oder als Alge empfehlen.
So, wir waren gerade bei Jod. B12 haben wir auch schon abgedeckt. Welche Nährstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel würden Sie VeganerInnen noch empfehlen?
Es gibt noch einen Bereich, der meistens auch zu kurz kommt. Das sind die langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Die werden ja häufig so auch als Fischfettsäuren bezeichnet, weil sie in fettreichem Meeresfisch vor allem vorkommen. Wer aber wenig Fisch isst, hat da auch schon ein Problem, beziehungsweise nimmt eben wenig von diesen langkettigen Omega-3-Fettsäuren auf. Die Fische machen das aber auch nicht selber, sondern die reichern diese Fettsäuren an, weil sie einmal entweder kleinere Fische fressen, die auch schon diese Omega-3-Fettsäuren enthalten, und die kleineren konsumieren dann bestimmte Mikroalgen, die im Meer vorkommen. Und diese Mikroalgen, das sind eigentlich die sogenannten Primärproduzenten, also die erzeugen eigentlich, bauen in sich diese Omega-3-Fettsäuren. Sind vor allem zwei, die heißen abgekürzt EPA und DHA. Und wir könnten jetzt natürlich über den Fisch gehen, Wir können aber sagen, wir müssen das ja gar nicht, aus ökologischen Gründen, aus ethischen Gründen, auch sinnvoll, sondern wir nutzen gleich diese Mikroalgen. Und es gibt entweder Mikroalgenpräparate, es gibt aber auch, was ich jetzt persönlich und auch ganz sinnvoll finde, Pflanzenöle, die mit diesen mikroalgenreichen Ölen angereichert sind. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Leinöl, das jetzt mit DHA und EPA angereichert wurde. So, und dann kann ich diese Fettsäuren direkt zuführen. Bei diesen beiden Fettsäuren haben wir auch eine Eigensynthese. Unser Körper kann die prinzipiell selber bauen. Dazu braucht er wiederum Vorstufen oder eine Vorstufe. Das ist die Alpha-Linolensäure. Das ist die vor allem zum Beispiel im Leinöl vorkommt. Das ist auch eine Omega-3-Fettsäure. Sie ist auch in Rapsöl enthalten, in Walnussöl, in Walnüssen. Aus dieser können wir dann diese langkettigen Omega-3-Fettsäuren selber bilden. Aber diese Umwandlung im Körper ist sehr gering. Frauen können das etwas besser als Männer, wie so manches, aber auch hier. Und das liegt vor allem daran, dass Frauen, vor allem wenn sie dann schwanger werden, einen höheren Bedarf haben, weil gerade die DHA ganz wichtig ist für die Entwicklung vom Kind. Da geht es um das Gehirn, um das Auge. Und deswegen können Frauen da vor allem in der Schwangerschaft mehr umwandeln. Es ist in der Wissenschaft nicht, oder es gibt keinen Konsens, reicht denn diese Eigenumwandlung aus oder sollten wir zusätzlich noch supplementieren? Also gibt es beide Meinungen. Wir können die auch nicht beantworten, die Frage, mit klar Ja oder Nein, sondern wir sagen oder wir empfehlen tatsächlich auch wiederum in unserer Pyramide EPA und DHA ergänzend zumindest auch über so ein angereichertes Öl zuzuführen. Dann sind wir auf der sicheren Seite sozusagen, weil wir dann eben eine Zufuhr haben und nicht nur auf unsere Eigensynthese angewiesen sind. Und in einer Dosierung, die eben auch nicht gefährlich oder kritisch werden kann, weil sie zu hoch ist. Das geht mit Tabletten natürlich immer schnell und Präparaten, aber in so einer vernünftigen Dosierung passiert da auch nichts Negatives. Insofern ist das unsere Empfehlung. Aber wie gesagt, da stehen wir oder gibt es keinen Konsens. Da diskutieren wir innerhalb des Instituts auch immer mal wieder. Da gibt es Meinungen, die sagen, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Und andere sagen, gut, wir ist doch ganz sinnvoll, das zu supplementieren. Gilt also eigentlich für alle, die keinen Fisch essen.
Die Pyramide, von der Sie immer reden, das ist die Empfehlung von Ihrem Forschungsinstitut?
Genau, das ist, also die heißt Gießener vegane Lebensmittelpyramide, die kann man auch bei uns auf der Seite, auf der Webseite, gibt es ja vielleicht noch einen Link dazu irgendwo,
genau, kostenlos, das verlinken wir dann in den
kostenlos runterladen Podcast, und genau, da ist dann quasi auch schön dargestellt, auch in welchen Mengen wir welche Lebensmittelgruppen empfehlen bei einer veganen Ernährung, damit man eben alle kritischen Nährstoffe abdeckt, auch die unkritischen und auch so den maximalen Gesundheitsnutzen rausholt, was jetzt so die Prävention betrifft.
Aber für alle die jetzt da nicht die Gelegenheit gerade zu haben und unterwegs sind und das hören, da wollen wir natürlich trotzdem nichts auslassen an kritischen Nährstoffen. Deswegen, wo geht's weiter?
Ja, wir sind ja immer noch bei den Präparaten, wo wir sagen, da kann das, also ist es notwendig, Vitamin B12, oder kann es sinnvoll sein, noch zusätzlich zu ergänzen, wie bei den Omega-3-Fettsäuren. Dann gibt es noch das Selen. Das ist auch noch so ein bisschen unklar. Es gibt eben sehr wenig Studien bisher dazu, die Selenzufuhr bei Veganern, Vegetariern, Mischköstlern verglichen haben. Ein paar gibt es und wir wissen, dass die Zufuhr bei denen, die vegan leben, meistens niedriger ist, weil unsere Böden hier in Mitteleuropa sehr arm an Selen sind. Das heißt, in den Lebensmitteln ist dann eben auch sehr wenig Selen enthalten. Das ist nicht null, aber es ist eben relativ wenig. Anders wäre das zum Beispiel auf dem amerikanischen Kontinent, in den USA beispielsweise oder in Kanada. Da hat dann eben auch das Getreide oder auch das Gemüse enthält Selen. Und dann ist das dort eben deutlich weniger ein Problem als in den meisten europäischen Ländern. So, und es ist eben auch in tierischen Lebensmitteln enthalten. Die fallen ja weg bei veganer Ernährung. Das heißt, und viele, die zuhören, wissen das oder denen fällt dadurch ein, Nummer eins Lebensmittel, was da genannt wird, die Paranuss. Die Paranuss ist sehr reich an Selen, das stimmt.
Aber radioaktiv.
Genau. Also wir haben das ja selber uns mal vor kurzem oder auch schon ein Momentchen her, aber auch in der Studie mal angeguckt. Mit Ökotest zusammen haben wir so einen Marktcheck gemacht und dann eben auch die Produkte, also die verschiedenen Paranuss-Päckchen, die man kaufen kann im Handel in Deutschland, von verschiedenen Herstellern, Importeuren, ins Labor geschickt und dann eben auch geguckt. Einmal, wie sind die Selengehalte? Die schwanken nämlich auch, wobei die nicht so extrem unterschiedlich waren, weil die meisten Paranüsse aus Bolivien kamen, die man hier kaufen kann. In Brasilien gibt es ja auch Paranüsse, da kommt ja der Name her, Para, ne, weil der Bundesstaat in Brasilien Para heißt, deswegen heißen die auch Paranuss bei uns, auf Englisch aber Brazil Nut. Also da sagt man nicht Paranut, sondern das heißt Brazil Nut. Und das kann dann unterschiedlich sein. Aber Sie haben es gerade angesprochen, es gibt auch Inhaltsstoffe, die wir eigentlich nicht wollen. Und das ist dann einmal, kann Barium enthalten sein, Schwermetall. Oder sie können eben auch radioaktiv belastet sein. Und das war leider auch bei den Paranüssen der Fall, die wir hier in Deutschland kaufen kann. Das ist auch international so. Und deswegen war unsere Ableitung aus gesundheitlicher Sicht, vorsichtig zu sein, würden wir für Erwachsene maximal 1 bis 2 Paranüsse pro Tag empfehlen. Und damit wird es schon wieder nicht ganz möglich sein, unseren Selenbedarf komplett abzudecken. Und dann müssen wir überlegen, was machen wir? Und dann gibt es natürlich auch andere Lebensmittel, die ein bisschen Selen enthalten, also andere Nüsse enthalten auch Selen. Hülsenfrüchte, Getreide, Gemüse, alle liefern ein bisschen Selen. Und in der Summe kommt dann schon was zusammen. Aber das kann individuell halt sehr unterschiedlich sein. Und deswegen kann es eine Überlegung sein, dass man auch zumindest ergänzend bei veganer Ernährung, möglicherweise auch bei vegetarischer Ernährung, nochmal Selen zusätzlich zuführt.
Sind wir jetzt durch mit den wirklich, sagen wir mal, essentiellen Nahrungsergänzungen?
Oder? Ja. Dann sind wir aus meiner Sicht
durch. Weil das war jetzt schon nämlich, das war ein bisschen, tatsächlich ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Ja. Ich bin ja selbst Veganer und ich nehme schon immer, also seit ich mache das jetzt seit 9 Jahren ungefähr, nehme Vitamin B12, nehme auch im Winter eben Vitamin D. Das hat jetzt weniger mit der Ernährung zu tun, weil das kommt ja eh überwiegend von der Sonne. Und ich habe Salz, das mit Jod und Selen angereichert ist tatsächlich. Und ab und zu nehme ich noch so auch Calcium mit Magnesium, ist so ein Kombipräparat. Das mache ich aber nur, weil in der Bio-Pflanzenmilch darf kein Calcium hinzugefügt sein. Oder ich glaube, das haben sie mittlerweile auch wieder geändert, aber die Anpassung ist noch nicht so ganz bei den Produkten angekommen.
Genau.
Aber war halt früher ganz lange so, dass wenn man sich Pflanzenmilch kauft, die nicht bio ist, dann stecken da ganz viele Vitamine drin und Calcium. Aber bei der Bio-Pflanzenmilch eben nicht. Und deswegen dachte ich mir, hole ich mir noch so ein Calciumpräparat, um das auszugleichen. Deswegen, ich hätte, glaube ich, mit ein bisschen weniger essentiellen Sachen gerechnet. Klingt für mich erstmal kompliziert. Und ich glaube, für mich klappt das, was ich, wie ich das für mich mache. Aber genau, oder würden Sie sagen, ich mache da einen ganz großen Fehler?
Nein, also wir können ja gleich noch, Sie haben uns ja mal auch so einen Tagesplan geschickt, den wir natürlich dann mal analysiert haben, mal geguckt haben, wie sieht das beim Herr Hecht aus. Können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen.
Nein, im Großen und Ganzen. Wir dann am Ende vom Podcast.
Genau. Im Großen und Ganzen passt das ja. Und ich würde es jetzt auch nicht, also wir haben jetzt natürlich ein bisschen länger über die einzelnen Nährstoffe gesprochen. Trotzdem würde ich es jetzt nicht überdramatisieren, denn die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, das gilt für alle, die keinen Fisch essen. Jod gilt für alle. Vitamin D gilt für alle. Vitamin B12 haben wir jetzt nicht gesagt, aber das gilt auch ganz besonders inzwischen für Leute, die vegetarisch leben. Denn die meistens auch inzwischen über die tierischen Lebensmittel zu wenig Vitamin B12 zuführen. Vitamin B12 ist bei vielen älteren Menschen ein Problem, weil sie eben weniger von dem Vitamin resorbieren, weil sie eben auch Medikamente nehmen, die Resorptionsfähigkeit runtergeht und so weiter. Und das ist Nicht alles so ganz vegan-spezifisch, aber wir wollen ja nicht nur sagen, nehmt dies oder nehmt es nicht, sondern auch erläutern, warum das sinnvoll ist oder eben manchmal auch vielleicht überhaupt nicht notwendig ist. Sie haben jetzt gerade das Kalzium angesprochen, das ist auch nochmal ganz wichtig. Hier würden wir nämlich jetzt klar sagen, nein, wir brauchen keine Supplemente, weil wir Kalzium durchaus über eine gute Zusammensetzung der pflanzlichen Lebensmittel, da wären gute Quellen eben die Kohlarten, Brokkoli, Pak Choi, der Grünkohl, habe ich noch die Reste, die gerade überwintern hier oder überwintert haben im Garten. Das sind gute Quellen. Dann haben sie aber auch haben wir Nüsse, wir haben ein bisschen Hülsenfrüchte, ein paar andere Gemüse. Aber eine sehr gute Quelle, die oft vergessen wird, ist kalziumreiches Mineralwasser. Das natürlich mehr kostet als das Leitungswasser, das ist klar, aber es enthält eben auch viel mehr Kalzium als das Leitungswasser. Und in dieser Kombination kriegt man das eigentlich ganz gut hin, ohne dass man jetzt Kalzium noch supplementieren müsste. Angereicherte Milchalternativen, ganz, ganz klar. Das ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung, die wir auch geben. Und Sie hatten das Problem angesprochen, wir empfehlen ja auch prinzipiell erstmal Bio-Lebensmittel. Und lange Zeit ging das nicht mehr. Es gibt ja jetzt so eine Art Übergangsmöglichkeit, Grauzone, sage ich mal, dass sie bei manchen Bioprodukten wieder eine Kalziumanreicherung, das ist ja dann über diese kalziumreiche Alge zugegeben, dass man die wieder findet im Handel. Aber tatsächlich, die meisten haben momentan Bioprodukte, keinen Kalziumzusatz. Deswegen, man kann auch überlegen, ob man sich diese Kalziumalge kauft, ne, und dann selber in die Pflanzenmilch einrührt. Das geht natürlich auch. Aber Kalzium ist tatsächlich aus meiner Sicht inzwischen zusammen mit Jod, das sehe ich eigentlich die größten Defizite bei Leuten, die vegan leben, weil das oft nicht so richtig auf dem Schirm ist. B12, ich hatte es gesagt, ne, das ist inzwischen, da kümmern sich die meisten sehr gut drum. Eisen und Zink kriegt man gut über die Lebensmittel hin, wenn man da ein bisschen drauf achtet. Aber Kalzium und Jod, das wird oft nicht so richtig berücksichtigt. Und insofern gibt es mit Sicherheit bei vielen einfach Optimierungsbedarf, die Lebensmittel nochmal optimaler zusammenzustellen, damit ich halt auch diese, vor allem Kalzium jetzt zum Beispiel, gut mit abdecken kann.
Jetzt haben wir viel über mögliche Mängel gesprochen, aber gar nicht so, was die Konsequenzen eigentlich davon sind. Also was kann mir denn Schlimmes passieren? Beziehungsweise was sind so die häufigsten Mangelerscheinungen von VeganerInnen?
Also erfreulicherweise gibt es so richtige klinische manifeste Mangelerscheinungen sehr, sehr selten. Auch bei Veganerinnen und bei Veganern. Warum? Weil einmal es häufig auch natürlich eine Weile dauert, bis wir es sozusagen fertig bringen, uns in einen klinischen Mangel reinzuführen. Und vorher gibt es häufig eben auch gute Blutwerte, die man sich angucken kann, um zu schauen, wo ich da stehe. Mittel- oder langfristig kann das gerade zum Beispiel beim Vitamin B12 wirklich schwerwiegende Folgen haben. Das sind Störungen bei der Blutbildung, Störungen im Nervensystem, psychiatrische Befunde, Demenzrisiko steigt an, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann ansteigen im Vitamin B12-Mangel. Das kommt sehr, sehr selten dazu. Es gibt natürlich Fallberichte, ne, deswegen weiß man das ja auch, weil es diese Berichte gab und auch teilweise noch gibt. Aber dann hat jemand wirklich sich da überhaupt nicht drum gekümmert. Die meisten tun das. Und deswegen ist es schon sinnvoll, um auch so ein bisschen selbst abzuschätzen, wo stehe ich denn da? Ja, vielleicht mal so alle 1 bis 2 Jahre sich ein paar Blutwerte anzugucken. Wir würden eben nicht sagen, dass man das alle jedes Jahr machen muss oder womöglich noch häufiger, das wird ja auch manchmal gesagt, sondern und auch nicht mal alle, sondern sich mal 3, 4 raussucht und guckt, wo stehe ich denn da? Und im nächsten Jahr nehme ich mal ein paar andere. Ich mache das auch ja inzwischen relativ selten, aber es ist immer wieder spannend, mal zu gucken, wo steht man da und passt das soweit mit meiner Ernährung oder der Supplementierung? Und dann sieht man ja relativ früh, ob es hier irgendwo sich da Mangel andeuten. Na? Also, aber wichtig wäre natürlich, dass es gar nicht zu Mängeln kommt, die wirklich klinisch sind. Und das kann man eben einmal durch eine gute Lebensmittelauswahl, die passende Supplementierung und dann als sozusagen ja, leichtes, kleines Kontroll-Frühwarnsystem, dass man ab und zu sich ein paar Blutwerte anguckt.
Auf die Supplementierung sind wir jetzt schon sehr detailliert eingegangen. Aber wie sieht es mit der Lebensmittelauswahl aus? Also kann man das irgendwie jetzt, ja, wenn man jetzt auch gerade Leute hier zuhören, die da neu einsteigen oder die sich generell da ein bisschen besser ernähren möchten, gibt es so ein paar grundlegende Lebensmittel, wo sie sagen, die sollte man möglichst täglich oder wöchentlich essen? Und welche Regeln gibt es sonst noch so, die man befolgen sollte?
Also es sind weniger einzelne Lebensmittel, sondern eher die Lebensmittelgruppen. Und da unterscheiden sich die Empfehlungen. Ne? Ich kann da nochmal auf unsere vegane Pyramide hinweisen. Wenn man die mal neben eine Mischkostpyramide legt, dann sieht man, hoppla, da gibt es ja gar nicht so große Unterschiede. Bei uns geht das auch los mit Gemüse und Obst, 5 Mahlzeiten oder 5 Portionen, nicht Mahlzeiten, 5 Portionen pro Tag. Dann habe ich schon mal eine gute Basis. Und beim Gemüse haben die meisten, die noch nicht vegan leben, eher einen größeren Nachholbedarf. Obst geht meistens, aber Gemüse kommt meistens zu kurz. Also das ist was, was tatsächlich auch sehr im Fokus stehen sollte. Dann haben wir die Vollkornprodukte. Ja, auch da wäre immer die Bevorzugung. Ich esse auch mal helle Brötchen. Ja, oder wir backen auch selber Kuchen, nicht nur mit Vollkornmehl, sondern eben auch mal ein 1050er Mehl. Aber die Mehrheit sollte dann schon Vollkorn sein, weil wir dann einfach eine höhere Nährstoffdichte haben. Ne? Eisen und Zink, das wären so zwei Mineralstoffe, die wir zum Beispiel über Vollkorngetreide bekommen. Und im weißen Mehl, im hellen Produkten, ne? Weißmehlbrötchen, Weißmehlbrot, da ist eben deutlich weniger Eisen und Zink drin, weil das in den Randschichten drin war und dann entfernt wurde, Randschichten des Getreides, und dann ist das nicht mehr oder nur noch in deutlich geringeren Mengen drin. Also die Vollkornprodukte, Kartoffeln, das ist so eine Gruppe, die ist ein bisschen die Kohlenhydratgruppe. Und dann ist ganz wichtig natürlich auch die Eiweißgruppe, die Proteingruppe, das wären die Hülsenfrüchte vor allem. Auch die Nüsse kann man durchaus dazu zählen. Und bei den Hülsenfrüchten, da sortieren wir dann auch die Fleischalternativen, begonnen mit den eher ganz wenig verarbeiteten, wie Tofu, Tempeh oder auch Seitan, was dann ja schon ein bisschen stärker verarbeitet ist. Aber auch dann Produkte, die daraus hergestellt werden, ne? Tofu-Würstchen und so weiter. Das ist dann so diese Gruppe. Das ist das, was in der üblichen Mischkostpyramide dann halt Fleisch und Wurst wäre. Ne? Wobei die meisten, vielleicht auch hier, die zuhören, gar nicht wissen, die wichtigste Protein-Eiweißquelle, übrigens auch weltweit gesehen, das ist also schon gar nicht Fleisch oder Wurst, es ist auch nicht Fisch, es sind auch nicht die Hülsenfrüchte mengenmäßig, sondern es ist das Getreide. Das steht an erster Stelle. Und Getreide ist insofern eine ganz wichtige und auch gute Eiweißquelle, auch bei veganer Ernährung. Und das Eiweißthema, wenn wir gerade dabei sind, vielleicht kann ich da noch einen Satz zu sagen. Da haben auch viele Bedenken, ne? Die sich umstellen wollen, sagen, oh, was mache ich denn dann, wo kriege ich mein Eiweiß her, wenn ich kein Fleisch mehr esse, kein Wurst, keine Eier mehr, da kommt ja Eiweiß her, ne? Vom Namen zumindest, wo kriege ich das denn her? Und dann haben wir eben Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, das sind unsere drei Hauptquellen für Eiweiß, pflanzliche Art. Und diese drei über den Tag verteilt zu essen, das ist die Empfehlung, die wir auch geben, weil die eben unterschiedliche Aminosäuremuster, das sind die Bausteine der Proteine, der Eiweiße haben. Und die sind eben unterschiedlich zusammengesetzt und die ergänzen sich sehr gut, sodass ich den maximalen Nutzen rausziehen kann, um wiederum körpereigenes Protein-Eiweiß daraus zu bilden. Trotzdem, für die meisten, die jetzt von einer Mischkost kommen, ist das Eiweißthema völlig irrelevant, weil die meisten, vor allem die Männer, Frauen auch, aber Männer noch mehr, führen eben viel mehr Protein zu, als empfohlen wird, als sie müssten. Ne? Also meistens so 50% mehr, als sie müssten oder sie sollten. Und selbst wenn ich jetzt von der üblichen Mischkost direkt auf vegan umsteige und mich da gar nicht drum kümmere, um das Eiweiß, dann habe ich immer noch meistens genug, wenn ich ausreichende Mengen esse. Ne? Trotzdem kann diese Kombination einfach sinnvoll sein, um diese verschiedenen Quellen, und dann, wir sagen dann Proteinqualität, die Proteinqualität bei einer veganen Ernährung nochmal anzuheben.
Die Empfehlungen, die Sie jetzt gegeben haben, nehme ich mal an, gelten vor allem für erwachsene Menschen erstmal. Aber manche Eltern wollen ja auch ihre Kinder vegan ernähren, und zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sieht das eher kritisch. Würden Sie das davon abraten oder denken Sie, das ist durchaus möglich, auch Kinder vegan gesund zu ernähren?
Das ist durchaus möglich. Es ist sogar gut möglich. Voraussetzung ist, dass die Eltern sich gut informieren und entsprechend die Lebensmittelauswahl gut zusammenstellen, auf die kritischen Nährstoffe achten, wiederum supplementieren, wo es notwendig ist. Ne, sind wir wieder beim Vitamin B12 an erster Stelle. Und dann sehen wir in den, es gibt leider nur wenige Studien, dass das gut funktionieren kann. Wir haben selber 2 Studien mit Kollegen und Kolleginnen durchgeführt zum Thema vegane Kinderernährung. Das ist die Veggie Diet Studie mit 1- bis 3-Jährigen und die Veggie Use Studie, das waren 6- bis 18-Jährige, also Schulkinder, die wir in Deutschland untersucht haben. Und wir haben ganz kurz gefasst gesehen, dass es häufig gar keine vegan-spezifischen Problemnährstoffe gab, sondern wenn Nährstoffe kritisch waren, und das war das Calcium, es war Jod, es war Vitamin D, es waren die Omega-3-Fettsäuren, dann war das in allen 3 Ernährungsgruppen nicht optimal. Ne? Vegan, vegetarisch, Mischkost. Meistens haben die veganen Kinder und Jugendlichen noch mal am schlechtesten abgeschnitten. Das heißt, beim Calcium war die Zufuhr eben noch mal niedriger als bei den vegetarisch- oder Mischkostkindern. Aber auch die Mischkostkinder haben nicht die im Durchschnitt, ne, zumindest die Empfehlung erreicht. Also das gilt generell bei Kindern, noch mehr bei veganen Kindern, auf diese Nährstoffe, die ich jetzt genannt habe, zu achten. Bei den Kleinen, also bei den 1- bis 3-Jährigen, da war Eisen noch ein Thema. Da, das war dann auch vor allem bei den veganen und vegetarischen Kindern etwas zu niedrig. Bei den Blutwerten, das haben wir nur in der 2. Studie mit den Schulkindern durchführen können, weil da auch ein bisschen mehr Budget hatten, um das zu machen, diese Laboranalysen. Deswegen sind Studien auch so teuer, die kosten eben richtig viel Geld, aber das lohnt sich natürlich, weil wir dann auch noch bessere Aussagen treffen kann. Und die Blutwerte waren eben im Durchschnitt bei allen 3 Gruppen, allen 3 Ernährungsgruppen, bei den kritischen Nährstoffen gut. Und gerade beim Vitamin B12 gab es beispielsweise keine Unterschiede zwischen den veganen Kindern und den Mischkostkindern im Durchschnitt, weil sie einfach die Eltern da sehr gut drauf geachtet haben. Also ja, es geht. Wir sollten uns dann einfach gut informieren, idealerweise auch beraten lassen. Die Erfahrung zeigt, dass Eltern, die vegan leben, meistens viel besser informiert sind über Ernährungsfragen als andere, weil sie wissen, wir müssen uns darum kümmern, wir stehen unter Beobachtung, der Kinderarzt will mitreden, die Erzieherin im Kindergarten oder in der Schule, alle haben eine Meinung zu vegan, selten auf Faktenwissen basiert, muss man sagen, es gilt leider auch für viele Kinderärzte und Kinderärztinnen mit Ausnahmen. Wir bieten ja auch entsprechende Fortbildung an, wo sich Fachleute auch da vertiefen können. Aber deswegen sagen sich vegane Eltern, wir müssen da wirklich sehr gut drauf achten, und meistens machen sie das dann auch sehr gut.
Gibt es denn trotzdem irgendwas, wo man dann bei Kindern nochmal besonders drauf achten muss? Also irgendein Nährstoff, der jetzt bei Kindern eher kritisch ist als bei Erwachsenen?
Naja, es sind jetzt nicht spezielle Nährstoffe so sehr, sondern es ist eher die Frage, wie kriege ich denn eine bestimmte Nährstoffmenge in deutlich weniger Nahrung rein? Die Kinder essen ja viel weniger als wir, als Erwachsene. Die haben aber manchmal schon je nach Nährstoff und Alter, einen ähnlich hohen Bedarf wie Erwachsene. Also es ist immer ein bisschen weniger, aber auf das Körpergewicht bezogen, und das ist ja viel kleiner, ist der Nährstoffbedarf sogar größer als bei Erwachsenen. Das heißt, sie müssen in weniger Nahrung mehr Nährstoffe, und wir reden jetzt von Vitaminen, Mineralstoffen, reinpacken. Ne? Und das funktioniert eben nur, wenn ich diese, auch eine vegane Ernährung, eben wirklich vollwertig zusammenstelle, Und das ist schon ambitioniert. Also das ist nicht jetzt, das klappt nicht von selbst, ganz einfach. Man muss auch nicht jeden Tag dann mit dem Taschenrechner an der Brotbox, Frühstücksbox sitzen, die man dann packt für den Kindergarten. Das lernt man
irgendwann. Die Kinder müssen das auch erstmal essen.
Sie müssen also natürlich essen.
Man kann es den Kindern servieren, aber ob das
genau.
Da essen ist, die andere
genau.
Sache.
Und das, ich kenne das ja selber, wir haben auch ein paar hier rumspringen. Nicht alles, was die Eltern so sich vorstellen, kommt auch bei den Kindern an. Ja, das ist so. Aber wir können ja nur das Beste anbieten und dann, ganz wichtig ist auch Abwechslung. Ne? Abwechslung, auch Dinge immer wieder anbieten. Es dauert lange, bis Kinder sich an neue Lebensmittel gewöhnen, ne? Oder die überhaupt mal probieren wollen. Dann essen die gerne und einen Monat später haben die überhaupt keine Lust mehr da drauf und man fragt, was ist denn jetzt los? Das ist ganz normal, ne? Dass sie bestimmte Dinge mögen, dann wieder nicht mögen und dann wieder andere Dinge ausprobieren. Auf keinen Fall, was ja leider immer wieder gesagt wird, was dann auch so in Kitas passiert. Ihr müsst alles mal probieren. Das machen ja auch manche Eltern. Ist ja gut gemeint, so bitte probier's mal, dann kannst du immer noch entscheiden, schmeckt dir das oder nicht. Und da schließe ich mich vollkommen meiner Kollegin an, der Edith Gätchen, mit der wir ja auch die Bücher zur veganen Kinderernährung zum Beispiel gemacht haben, die ja sehr stark Expertin ist im Bereich Kinderernährung generell, nicht nur vegan. Und eben auch, wie lernen Kinder essen und so weiter, ne? Und wir möchten als Erwachsene ja auch nicht. Es gibt Dinge, die möchten wir nicht probieren. Also die meisten Kinder kommen dann irgendwann selber drauf, dass sie Dinge probieren wollen. Und dann dauert es vielleicht. Und da darf man sich als Eltern da auch nicht so sehr verrückt machen. Wichtig ist, dass wir einfach eine Vielfalt anbieten. Und dann wird das auch mit der Zeit funktionieren.
So, das sind schon mal gute Aussichten. Jetzt haben wir viel gelernt darüber, wie man sich gesund vegan ernährt. Ich wollte jetzt aber auch mal mich selbst auf den Prüfstand stellen sozusagen und habe vor diesem Gespräch dem Herrn Dr. Keller einen Tagesplan von mir zukommen lassen. Also wie für mich ein optimaler Tag, wenn ich mich so ernähre, wie ich mich optimalerweise gerne ernähren möchte, wie der aussieht. Ich werde es jetzt kurz mal zusammenfassen, also jetzt nicht auf die Grammangabe genau, aber einfach mal so erzählen, durch den Tag führen, wie das bei mir ausschaut. Mein Frühstück besteht aus einer Banane, einem Apfel, einem Esslöffel Leinsamen, ein paar Haferflocken dazu. Ich habe immer so gefriergetrocknete Johannisbeeren auf Lager, dass ich immer Beeren zur Verfügung habe, die werfe ich mit rein und fülle das dann mit Pflanzenmilch. Meistens ist es Sojamilch, ab und zu mal was anderes, aber es ist meistens Sojamilch, fülle ich das auf. Also typische so Müsli-Schüssel mit schön viel Obst und Leinsamen und Haferflocken. Mein Mittagessen, das variiert natürlich sehr von Tag zu Tag. Ich habe jetzt mal als Beispiel so Nudeln mit Tomatensauce genommen. Bei mir sind es, also ich achte darauf, dass ich Vollkornnudeln esse. Für ja diesen Eiweiß, diese Eiweißkategorie werfe ich noch Linsen und Tofu mit rein. Hab dann Zwiebeln, Karotten und Brokkoli mal als beispielhaftes Gemüse mit dazu. Und ja, ein bisschen Rapsöl ist noch dabei. Also in irgendeinem Öl brät man das natürlich an und Gewürze kann ich jetzt, glaube ich, an der Stelle weglassen, aber ich spiele natürlich auch mit rein. Dann als Abendessen esse ich meistens Vollkornbrot mit irgendwelchen Hummus-Variationen. Ich habe auch irgendwann mir angewöhnt, täglich Sauerkraut zu essen, weil ich mal bei einer Darmgesundheits-Website gearbeitet habe und da wurde das in fast jedem Artikel empfohlen, Sauerkraut, sehr gut für den Darm. Deswegen habe ich das meistens noch beim Abendessen dabei. Und um dann noch irgendwie, weil ich auch so diesen veganer Tick habe, immer zu meinen, nehme ich jetzt genug Eiweiß zu mir? Deswegen werfe ich da noch so eine halbe Dose Kidneybohnen mit rein. Also das dann mein Abendessen. Und als Snack so zwischendurch greife ich ab und zu mal ja zu so Nüssen, also Nussmischung, mal eine Handvoll am Tag, ein Stück dunkle Schokolade. Und das ist wahrscheinlich so der ungesunde Ausreißer aus dem Ganzen, den ich mir einfach gönne. Das sind Kartoffelchips, weil ich die einfach geil finde. Und ich finde, ein bisschen Genuss muss auch sein. Ich bin jetzt aber auch niemand, der eine ganze Tüte am Stück wegfuttert. Da reichen mir meistens so ein, zwei kleine Schüsseln davon. Und dann bin ich auch happy. Und zusätzlich dazu habe ich eben geschrieben, dass ich noch Vitamin B12 ungefähr dreimal täglich die Woche einnehme. 1000 Mikrogramm für alle, die es genau wissen wollen. und dann auch 1000 IE Vitamin D. Ich weiß nicht genau, was IE genau bedeutet, sondern die Einheiten von Vitamin D. Ja, Herr Dr. Keller nickt. Und da ist dann Vitamin K2 noch hinzugemischt, 50 Mikrogramm. Und diese Vitamin D plus K2 Präparat nehme ich täglich. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht bevor Sie den ganzen Ernährungsplan mal durchgehen, mal die Frage, wie sinnvoll ist eigentlich K2?
Da gibt es viele Kombipräparate, die Vitamin D und Vitamin K kombinieren. Wir sehen in den Untersuchungen wenig Evidenz, dass das notwendig ist. Also gerade bei veganer Ernährung ist Vitamin K üblicherweise kein Problem. Und das ist auch wichtig für die Knochengesundheit, erstmal für die Blutgerinnung, aber dann auch für die Knochengesundheit. Insofern sinnvoll ausreichend zuzuführen, aber das ist tatsächlich, gibt es eigentlich wenig Evidenz, dass das notwendig wäre.
Gut, dann gerne mal Ihre Meinung abgeben zu meinem Ernährungsplan.
Genau, wir haben das mal hier so ein bisschen durchgerechnet. Also Sie haben es ja gerade mal zusammengefasst. Also insgesamt sieht das ja schon mal ganz gut aus, auch von der Lebensmittelauswahl, von der Breite her. Was uns erstmal erstaunt hat, überrascht, also da kommt ordentlich was zusammen. Das sieht man gar nicht so schnell, wenn man sich nur den Plan anguckt, aber es sind fast 3000 Kilokalorien, die jetzt zusammenkamen. Und das ist auch
ein... Ich habe auch einen schnellen Stoffwechsel.
Ja, okay.
Also Sie sehen, ich bin... Das sehen jetzt natürlich die HörerInnen nicht.
Genau.
Aber es gibt zumindest dann ein Bild in der Podcast-Vorschau. Ich bin nicht dick. Ich muss eher darum kämpfen, Gewicht zuzunehmen.
Ja.
Deswegen...
Deswegen eher so ein bisschen mehr. Also das ist... genau. Also das ist für viele sicher nicht notwendig, aber bei Ihnen, ich sehe Sie ja auch gerade... sieht mir das nicht so aus, als ob da zu viel jetzt auf den Rippen hängen bleibt. Ne? Also, aber es heißt aber einfach, bei einer entsprechenden Nahrungsmenge und hoher Kalorienzufuhr esse ich ja meistens auch mehr. Und wenn das gut zusammengestellt ist, dann habe ich auch eine gute Zufuhr von den Mikronährstoffen, also Vitaminen, Mineralstoffen. Und das haben wir hier auch bestätigt gesehen. Also wir haben, oder Sie haben, ne, dann bei fast allen Nährstoffen tatsächlich locker die Referenzwerte nicht nur reicht, sondern überschritten. Bei manchen ist das dann auch richtig viel, also bei Kalium zum Beispiel, ne, da sind 4 Gramm die Referenz, der Referenzwert, sie kommen da auf über 6 Gramm, also nochmal 50% drauf. Bei Vitamin C ist das viel, bei der Folsäure, Folat ist das sehr viel. Also bei fast allen. Die Ausnahmen, und das wundert ja nicht, das eine ist natürlich das Vitamin B12. Das sollten wir oder finden wir praktisch nicht in den pflanzlichen Lebensmitteln. Da ist ja dann ein Nahrungsergänzungsmittel dabei, Vitamin D genauso, das kommt praktisch nicht vor. Dann wäre aber tatsächlich Jod relativ niedrig, was zu erwarten ist, wenn eben nur Jodsalz mit drin ist und eben keine Algen oder kein Jodpräparat. Und dann hätten wir noch vermutlich das Selen, das ist in den Datenbanken nicht drin. Also es gibt bestimmte Lebensmitteldatenbanken, wissenschaftliche, auf denen dann viele Programme beruhen. Das ist der sogenannte Bundeslebensmittelschlüssel in Deutschland, BLS abgekürzt. Da sind aber keine Selenwerte drin. Das haben wir jetzt nicht noch aus anderen Datenbanken zusammengesucht, aber das kann man schlussfolgern, dass vermutlich Selen auch eher so ein bisschen... wenig sein wird. Genauso die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA, die sind eben auch, es ist kein Fisch drin, es sind keine Mikroalgen drin, das ist eben auch entsprechend niedrig. Also das sind eigentlich so die einzigen Punkte, die man hier nochmal ansprechen müsste, beziehungsweise einen habe ich noch, stimmt, und das ist tatsächlich das Calcium. Trotz dieser relativ hohen Lebensmittelmenge, ne, und auch Kalorienzufuhr, das Calcium lag jetzt bei etwa 800 Milligramm, trotz dieser Menge. Das ist jetzt weniger als die 1000 Milligramm pro Tag, die empfohlen werden. Das ist jetzt aber auch nicht dramatisch wenig. Da kann man relativ schnell dann noch ein bisschen optimieren und kommt dann in diesen Bereich der 1000. Also das kriegt man hier relativ einfach hin. Ne? Aber dann bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel, wo noch wo noch Optimierungsbedarf besteht. Aber müsst jetzt diese Menge natürlich irgendwie beibehalten, damit ich dann auch bei den Nährstoffen, aber auch bei weniger, ne, es ist ja relativ viel, was hier gegessen wird, dann auch noch gut die Referenzwerte erreiche.
Also muss ich auch nochmal dazu sagen, das ist halt für mich wirklich so ein guter Tag. Natürlich habe ich auch Tage, an denen halte ich das überhaupt nicht ein.
Das geht allen so.
Also ich will jetzt nicht so ein falsches Bild vermitteln, dass das jetzt das ist, was ich jeden Tag esse.
Ja.
Finde es natürlich trotzdem gut zu hören, dass da das meiste passt. Da aber jetzt nochmal die Frage, okay, jetzt sind vielleicht manche Sachen, Selen, Calcium, Jod, müssen wir vielleicht mal gucken, würden Sie dann empfehlen, einen Test mal machen zu lassen, ob das alles passt? Oder soll ich erst gucken, also soll man erst gehen, wenn man quasi das Gefühl hat, es könnte was nicht stimmen?
Ja, also ich meine, wenn wir schlecht mit Jod versorgt sind, das merken wir halt erstmal nicht, ne? Also Blutwerte sind da eh ganz schwierig. Da gibt es eben, man kann die Schilddrüsenhormone sich angucken, die werden aber oft auch konstant gehalten erstmal. Also das TSH, das kann mal ansteigen, das kann aber dann auch nicht mit Jodmangel, sondern mit anderen Dingen zu tun haben. Insofern, ist sowieso die bessere, der bessere Indikator ist die Jodausscheidung. Das heißt, man würde da 24 Stunden Urin sammeln und den analysieren lassen und dann sieht man gut, wie ich mit Jod versorgt bin. Also das sieht man ja schon, dass Jod nicht optimal ist. Das wäre sicher nochmal interessant, sich das einfach mal anzugucken, wo man da liegt. Also man wäre dann schon im Jodmangel von dem, was wir jetzt hier gesehen haben. Das merkt man nicht sofort, aber mittelfristig, langfristig kann das dann eben schon Auswirkungen haben, natürlich auf die Schilddrüsenhormone, auf den Stoffwechsel. Wir haben da erstmal so unspezifische Symptome wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, ne? Wenn der Stoffwechsel dann einfach so ein bisschen auf Sparflamme läuft, weil die Schilddrüsenhormone nicht ausreichend da sind. Und da kann es zu schweren Mängeln kommen. Das kommt heute in unseren Ländern praktisch nicht mehr vor. Wirklich so ein klinischer Jodmangel, der wirklich ganz massive Gesundheitsstörungen, die sich auf Gehirn, auf Knochen auswirken, das findet man hier eigentlich nicht mehr. Trotzdem wäre es sicher mal gut, da zu gucken. Calcium kann man eigentlich keinen guten Wert sich anschauen. Calcium im Blut wird immer konstant gehalten, wenn es nicht hormonelle Störungen gibt. Deswegen braucht man den nicht messen, sondern da muss man einfach gucken, was sagt meine Zufuhrberechnung, ne? Und wo kann ich jetzt gucken? Ich weiß nicht, jetzt wäre hier sicher eine Empfehlung, wenn Sie es nicht schon machen, ein calciumreiches Mineralwasser, ne? Also theoretisch fehlen Ihnen ja noch 200 Milligramm ungefähr, wenn Sie da ein calciumreiches Mineralwasser haben. Und da ist der Liter oft hat dann 300, 400 oder 500 Milligramm, dann habe ich das schnell erreicht und bin dann auf der sicheren Seite beim Calcium.
Alles klar, dann bedanke ich mich für dieses hochinteressante Gespräch.
Sehr gerne.
Und wünsche Ihnen auf jeden Fall bei der nächsten gesunden Speise einen guten Appetit.
Ja, das ist immer ganz wichtig, dass darf ja nicht zu kurz kommen, das muss man auch draußen immer wieder klar machen. Es muss ja erstmal schmecken, das schreckt ja auch viele ab in Bezug auf eine vegane Ernährung, die denken, das ist dann ja nur noch Gemüse und Grünkern, sondern man muss das ja einfach klar machen. Das kann man super schmackhaft zubereiten, es ist super lecker, es ist sehr abwechslungsreich, man entdeckt neue Lebensmittel. Deswegen der Geschmack, der muss mindestens genauso wichtig sein wie die Gesundheit und die anderen Aspekte.
Schönes Schlusswort.
Der Utopia-Podcast.